Früher war es meine größte Angst, dass Menschen merken, dass ich eben so ein sensibler Mensch bin und mich dann für schwach halten könnten. Und heute ist genau das mein größter Antrieb. Das ist so schön, auch einfach, wie sich Dinge verändern können.
Heute heißt das Hello Maria. Ich habe Maria über einen Freund hier in Magdeburg kennengelernt und der hat gesagt, boah, die ist super spannend und ihr müsst euch unbedingt für deinen Podcast treffen. Als ich Maria dann so mal kennengelernt habe, ganz ohne Podcast, habe ich gleich festgestellt, sie ist wirklich eine sehr, sehr tolle, super warmherzige und bodenständige Frau. Und dann, nach unserem Gespräch, wird mir irgendwann so bewusst, viele von euch kennen Maria wahrscheinlich schon. Und zwar viel länger als ich. Sie ist nämlich Autorin und Verlegerin und hat einen eigenen Podcast. Der heißt Proud to be Sensibelchen. Ihr großes Thema ist Hochsensibilität. Und dass sie überhaupt hochsensibel ist, musste sie ziemlich, ziemlich schmerzlich feststellen. Sie hat dann gelernt, dass das was ziemlich Schönes ist, wenn man weiß, wie man mit der eigenen Sensibilität umgeht. Und wenn man seine Grenzen kennt und wenn man lernt, auf sich zu achten. Wie das dazu kam und wie sie so heute eigentlich genau das macht, was sie immer schon machen wollte, das hört ihr jetzt bei Hello Maria.
Das hat sich, wenn ich zurückschaue, hat es immer wieder angeklopft. Also Veränderung stand immer wieder vor der Tür und ich habe die Tür immer wieder zugeschlagen und habe gesagt, nein. Alles ist toll, so wie es ist. Ich mag das so. Alles ist super. Ich will nicht unglücklich sein. Und irgendwann konnte ich nicht mehr weghören. In meinem Fall war das ein Burnout 2015. Es war der 4. Oktober, ich weiß es noch sehr genau. Und ich war mit Freunden aus am Abend und wir waren lang feiern und ich konnte nicht einschlafen. Ich konnte einfach nicht mehr einschlafen. Und bin natürlich irgendwann panisch geworden. Wenn es dann am nächsten Tag schon wieder hell wird, wird man dann auch irgendwann panisch. Ich bin sowieso so ein kleiner Hypochonder, der dann nervös wird, wenn irgendwas nicht stimmt mit dem eigenen Körper. Und dann habe ich irgendwann natürlich geweint und dann bin ich irgendwann komplett zusammengebrochen und es ging auch einfach gar nichts mehr. Und ich hatte da den Punkt erreicht, dass ich nicht mehr für mich selbst entscheiden konnte. Das heißt, und das ist ja eigentlich die Definition eines Burnouts, in die Fremdbestimmung gehen, von außen reguliert werden und nicht mehr sich selbst regulieren. Und ich entsinne mich noch ganz genau, dass ich dann mittags irgendwie eine Stunde geschlafen hatte und danach habe ich dann auf dem Sofa irgendwie weinend auch erzählt und versucht, das meinem Mann begreiflich zu machen. Und der war auch einfach sehr einfühlsam, hat sich das alles angehört. Und der hat dann auch gesagt, du rufst heute noch deine Chefin an und meldest dich für morgen schon krank. Und ich habe gesagt, nein, ich schlafe jetzt einfach eine Nacht und vielleicht ist es ja dann wieder gut.
Der Klassiker.
Und das hat mir wirklich gezeigt, okay, ich kann nicht mehr für mich selbst bestimmen, weil ich kann offensichtlich meine Bedürfnisse gar nicht mehr einschätzen. Und dann wurde ich krank, also ich bin dann zum Arzt gegangen und der hat dann auch gefragt, so, ja, Frau Schwarzberg, wie geht es Ihnen denn? Und das war schon die Frage zu viel. Da bin ich dann gleich wieder weinend in mir zusammengesackt und ich hatte das Glück, einen offensichtlich guten Hausarzt zu haben, der mich sofort krankgeschrieben hat. Und ich bin dann für eine Woche zu meiner Mama gefahren und habe irgendwie 17 Stunden am Tag geschlafen und zwischendurch gegessen und bin irgendwie nach 5 Tagen das erste Mal 10 Minuten spazieren gegangen. Und ich bin die ganze Woche extrem panisch gewesen, weil normalerweise habe ich meinen Körper dazu zwingen können, dass er 200% gibt. Und auf einmal hat er nicht mal mehr 20% gegeben.
Wie das schon klingt, ne? Impliziert ja eigentlich schon genau die Antwort, die ja. Man dann als Quittung kriegt.
So. Genau, und das war wirklich, mich hat das doll panisch gemacht. Vor allem, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr zurück. Also ich kann das nicht länger ignorieren. Das ist jetzt wirklich, hier ist der Point of No Return. Also ich kann nicht mehr in dieses alte Leben zurück, das ich vorher hatte. Und an dem ich ja so wahnsinnig festgehalten habe, obwohl ich gar nicht so glücklich darin war. Ich habe es mir nur einfach sehr lang auch erzählt.
Wie war denn dein altes Leben? Was hat dich denn da so dran gehalten, wenn du sagst? Weil es ist ja immer so, es klopft irgendwie an und man weiß, man muss was ändern und redet sich aber selbst ein. Es ist alles gar nicht so schlimm, aber in sich drin weiß man, doch, da stimmt ganz, ganz viel nicht.
Genau.
Wie war das bei dir?
Ja, also damals, vor den vielen langen Jahren, 2015.
Ja, du bist da schon eine sehr alte graue Lady.
Ja, auf jeden Fall. 2015. Ich war damals auf jeden Fall schon verheiratet und ich habe noch in Hamburg gelebt und habe in der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration gearbeitet. Ich war nämlich damals noch verbeamtet und habe im Opferentschädigungsrecht gearbeitet. Das heißt, ich habe mich um Opfer von Gewalttaten gekümmert und das war so das, was ich beruflich gemacht habe. Und
ist aber auch eine krasse Nummer, oder?
Auf jeden Fall.
Auch eine wahnsinnige irgendwo Verantwortung, aber auch psychische Belastung, oder? Die man in so einem Job mit sich trägt. Immer in Abwägung mit Sicherheit als verbeamtet sein und so.
Ja, das habe ich früher auch gar nicht so wahrgenommen. Es ist mir erst aufgefallen, als ich dann nach dem Burnout irgendwann zurückgekehrt bin in den Beruf, dass wirklich diese dauerhafte Belastung da sowohl von der Arbeit an sich als auch eine sehr hohe Arbeitsbelastung wirklich mit zu diesem Burnout geführt haben. Ich habe sehr lange immer gedacht, dass es nur persönlichkeitsbedingt war. Aber diese Arbeit hat da auf jeden Fall mit zu beigetragen. Und genau, wir haben damals in Hamburg noch gelebt. Ich hatte diesen Job und es war ein Leben, das wirklich sehr von außen bestimmt war. Also ich war sehr bemüht, gesellschaftliche Anforderungen zu erfüllen.
Kannst du es mal mit einer Sache irgendwie konkret machen, was da zum Beispiel dir überhaupt nicht gepasst hat und du es trotzdem gemacht hast?
Mein Job. Es war nicht komplett blöd oder so, denn es war eine Verbeamtung, also es war sehr sicher. Ich hatte ein hohes Einkommen und die Fälle waren auch interessant und es war auch ein gutes Gefühl, Menschen mit Hilfe zur Seite stehen zu können, auch wenn es mir nie genug Hilfe war, die ich leisten konnte. Mhm. Aber eigentlich wollte ich etwas ganz anderes machen. Also gesellschaftlich war das quasi gut, was ich gemacht habe, aber ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte eigentlich wieder schreiben und eigentlich nicht da drin sein. Und ich wollte mehr Möglichkeit haben, Zeit für mich zu haben und zum Reisen und für all die Dinge, die es irgendwie gibt. Und ich bin trotzdem nicht gegangen. Also ich bin immer geblieben, weil ich habe 2 Jahre Jura studiert, habe dann das Studium gewechselt auf Public Management, eben auf öffentliches Management. Und habe dann gedacht, okay, du hast im Studium schon einmal gewechselt. Und wenn du jetzt irgendwie nach 2, 3 Jahren Job sagst, nee, du hast eigentlich keinen Bock auf den Job, was denken denn dann alle? Und wie wirkt das denn dann?
Wahnsinn,
dann wird dir wieder nachgesagt, du wärst sprunghaft oder fahrig und ich bin also lieber geblieben.
Das finde ich so krass. Das ist sowas, was ich ganz, ganz oft höre und was man natürlich auch irgendwie viel so mit sich trägt, ne? Dass man dass man gewisse Entscheidungen, die man getroffen hat, dass man dabei bleiben muss und die aber meist, oder sag ich mal, viele Leute studieren irgendwas, ja, weil die Eltern das für gut empfunden haben. Und dann wollen sie das nicht abbrechen, weil die Eltern dann sonst denken würden, meine Tochter, mein Sohn ist nicht gut genug, hat es nicht geschafft oder so. Und das ist echt krass, wie sehr das von außen noch immer kommt. Und dabei denkt man, wir sind in so einer aufgeklärten, offenen Gesellschaft, aber wir sind es halt irgendwo doch nicht, beziehungsweise begeben uns selbst in so eine Falle. Ne?
Das stimmt. Und bei mir hat es wirklich dann erst, als ich mitten in diesem Burnout saß, Klick gemacht. Und da auch noch nicht. Also es ist nicht so, dass ich dann irgendwie nach 3 Wochen gedacht hätte, okay, der Job ist es, ich muss den loswerden. Also ich war dann erstmal in Therapie. Und ich glaube, ich war...
Hast du das freiwillig gemacht oder war das so? Weil ich höre das immer, dass es dann die logische Konsequenz ist. Habe mich aber auch schon gefragt, wird einem das dann so nahegelegt oder kommt man dann an einen Punkt, wo man so sagt, okay, ich möchte jetzt selber gucken und ich möchte auch selber gucken, wo ich das mache?
Ja, also dadurch, dass ich ja so panisch war und gemerkt habe, ich bin an diesem Point of No Return und ich kann nicht zurück und es geht nur vorwärts, aber ich habe keine Ahnung, wo es eigentlich hingehen soll. Und was ich denn jetzt machen muss, also ich war ja immer noch in diesem altbekannten Schema, das hört ja nicht auf, nur weil man zusammengebrochen ist. Was ist die Anforderung von außen, was muss ich jetzt machen? Und dafür gibt's halt kein Vorbild, was man jetzt in einem Burnout macht. Und die gehen einfach die Vorbilder aus, dann gibt's halt nichts mehr. Und der Hausarzt hatte mich dann sofort weiter krankgeschrieben nach der Woche und hatte mir nahegelegt, mich in Therapie zu begeben. Und da ich einfach so verzweifelt war und so losgelöst und unbedingt wieder einen Haltepunkt finden wollte, an dem ich mich orientieren konnte, um weiterzumachen, um wieder irgendwie in dieses alte Leben zu kommen. Die Hoffnung ist noch nicht so schnell gestorben. Habe ich mich dann selber auf die Suche gemacht, Und ich war auch insgesamt 4 oder 5 Monate krankgeschrieben, würde ich sagen, in dem Dreh. Und hatte dann das erste Mal in meinem Leben sehr viel Zeit, mich mit mir zu beschäftigen. Und es war die Hölle. Es war so schlimm. Ich hatte ständig das Gefühl, ich müsste doch zur Arbeit gehen, weil ich bin ja nicht krank. Also ich habe ja keine Grippe. Ich kann doch meine Kollegen nicht hängen lassen. Dann war mir unfassbar langweilig und gleichzeitig war ich gestresst. Also ich konnte diese innere Anspannung nicht regulieren. Ich konnte die nicht runterregulieren. Die war permanent da. Ich hatte permanent dieses Grübelmonster im Kopf zu Gast und das hat Wochen gedauert. Also es hat wirklich, wirklich lang gedauert, ehe das irgendwann ein bisschen runterging. A, dass ich auf meine Bedürfnisse gehört habe überhaupt. Das fing an, ich bin zu der Zeit auch umgezogen und dann habe ich in der Therapie auch erzählt, das weiß ich noch ganz genau, ja, ich schaffe das dann nur, 2 Kisten auszupacken und dann bin ich total K.O. und muss mich schlafen legen. Der Therapeut hat damals gesagt, was halten Sie denn davon, wenn Sie nur 1 Kiste auspacken und dann trinken Sie einfach einen Tee und wenn Sie Lust haben, dann packen Sie später 2. aus. Und ich war so, oh mein Gott, ja, warum mache ich das so eigentlich nicht?
Ja.
Also ich habe immer noch, obwohl ich schon am unteren Belastungsbereich war, bin ich immer noch bis zur Grenze gegangen. Ich bin immer wieder und immer wieder drüber hinweg und der Körper hat immer wieder gesagt, nee.
Und man ist ja irgendwann auch in so einem Mechanismus drin, dass man das ja gar nicht realisiert in dem Moment, dass man wieder über die Grenze rübergeht. Ne?
Ja. 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 Aber das waren so die ersten, ich glaube, es war auch so wirklich das Erste, was im Kopf geblieben ist. Nicht über die Grenzen gehen. Dann irgendwann auch wirklich diese Bedürfnisse, überhaupt erstmal wahrzunehmen. Okay, wenn ich meinem Körper nur 6 Stunden Schlaf gebe, dann ist es klar, dass er mir signalisiert, dass er müde ist. Mhm. Wenn ich ihn dann dafür abstrafe und mir den Schlaf verweigere, weil ich der Meinung bin, das darf ich jetzt nicht, dann wird es nicht besser. Da auch wirklich in diese Akzeptanz zu kommen, dass ich diese Bedürfnisse habe nach Schlaf oder Essen oder Erholung und dass die einfach okay sind. Also am Anfang habe ich mir dann die gerade so zugestanden, naja, wenn du jetzt schlafen willst, Körper, okay. Und irgendwann bin ich wohlwollender geworden an diesem Prozess. Und dann ist es mir auch leichter gefallen zu sagen, okay, ich konnte nicht einschlafen, ich bin erst nachts 2 eingeschlafen, ja, deswegen habe ich bis 10 geschlafen. Das ist okay. Morgen ist ein neuer Tag, vielleicht klappt es morgen besser. Heute habe ich zu wenig getrunken. Das merke ich. Ich bekomme Kopfschmerzen. Okay, ist nicht schlimm. Ich trinke jetzt was. Und morgen versuche ich es besser zu machen. Das ist dann
ohne
so,
quasi dann zu sagen, scheiße, ich habe heute zu wenig getrunken. Ja. Das ist nicht gut für mich, sondern
nicht dieses ständige sich selber maßregeln und angehen. Das war, glaube ich, so der zweite Prozess, der dann folgte. Und irgendwann stand dann das Thema natürlich an, dass ich wieder in die Arbeit gehe oder was ich denn jetzt tue. Und ich bin damals dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich natürlich in meinen Job zurück möchte und das alles wiederherstellen möchte. Also Wiederherstellung war immer noch so das oberste Ziel, Wiederherstellung des Alten. Was aber so eigentlich gar nicht mehr richtig möglich war. Aber ich habe mich dagegen immer noch versperrt. Und deswegen wollte ich gerne in den Job zurück. Und dann startet man ja mit einer Wiedereingliederung, also mit einer reduzierten Stundenzahl. Und das war so furchtbar. Weil ich wirklich, also ich bin in mein Büro gekommen, ich habe richtig gemerkt so, boah, nee. Mhm. Also ich habe, glaube ich, 1 Woche gebraucht, ehe ich wirklich in meine Fälle wieder reingeguckt habe. Und auch das kollegiale Verhältnis ist angespannt nach so einer langen Erkrankung.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, ob das nur die Arbeit oder eben auch das Umfeld ist, das ja dann auch anders auf dich reagiert oder
Genau. Es ist halt leider immer noch schwierig, da, also psychische Erkrankungen sind immer noch gesellschaftlich nicht das Coolste, sondern sind problematisch angesehen. Das mag in der beruflichen Welt, in der ich mich heute befinde, anders sein, aber das ist auch ein sehr kleiner Ausschnitt nur. Aber in der breiten Gesellschaft ist es noch nicht okay, psychisch krank zu sein und einige meiner Kollegen.
Das hat
Kollegen,
immer was mit Schwäche zu tun, ne? Also
genau.
So die ist dem Druck nicht gewachsen oder der oder was auch immer. Bei Männern, glaube ich, dann noch mal schwieriger, sich das überhaupt einzugestehen, leider. Und ja, ist dafür nicht gemacht, so ein bisschen. Ne?
Genau, das ist das eine. Und das zweite ist, ja, hier mit so ein bisschen Zusammenbruch und Also, weil ich bin natürlich zu Hause gewesen und ich habe ja gelesen oder ich bin spazieren gegangen oder ich bin dann irgendwann auch essen gegangen oder ich bin auch mal ausgegangen. Und das war auch Teil meiner Krankschreibung. Also ich durfte das auch alles, das ist alles abgesegnet, weil ich sollte ja lernen, wieder zu leben. Mhm. Und dazu gehört auch, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und dadurch gab es auch einfach Kollegen, die den Eindruck hatten, ich hätte jetzt einfach ein paar Monate einen schönen Urlaub gehabt. Dass ich aber eigentlich in diesen Monaten die schlimmste Zeit meines Lebens hatte, emotional, das ist bei denen nicht durchgedrungen. Und dadurch gab es natürlich auch Kollegen, die einfach nicht so gut auf mich zu sprechen waren, was mir persönlich immer sehr schwer fällt. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und kann häufig nicht gut damit umgehen. Und meine Chefin war damals ganz toll. Die hat das ganz toll abgefangen. Die hat mich ganz toll unterstützt. Schon in der Krankschreibung hat sie immer gesagt, bleib zu Hause, solange du das brauchst. Du stehst an Nummer 1 jetzt und alles andere bekommen wir hier schon hin. Auch immer, wenn ich gefragt habe, wie läuft es mit der Personalsituation? Das ist unsere Sache. Wir kriegen das schon hin. Also das ist wirklich ganz schön, toll gemacht. Der andere Chef, der ihr überstellt war, der nicht so. Und das war dann auch so ein kleines Spannungsfeld, in dem ich einfach täglich war. Klar, ich war weniger Stunden dort, aber es war, da habe ich dann auch wirklich gemerkt, dass es auch die Belastung der Arbeit ist, die mich mürbe macht. Und das ist natürlich, dass ich das eigentlich nicht sein will. Ich wollte nie in meinem Leben die Verbeamtete sein. Deshalb, also ich wusste nie so genau, wo es denn jetzt noch hingeht in meinem Leben, aber ich wusste eigentlich, dass ich das in keinem Fall sein will.
Wie kamst du dann dahin, damit zu brechen und das hinter dir zu lassen?
Ja, ich habe das dann so ein paar Wochen gemacht und ich war einfach wirklich kreuzunglücklich und sehr verzweifelt und sehr getrieben. Und habe dann immer wieder überlegt und habe immer wieder in meinem Mädels-Chat mit so den zwei engsten Freundinnen auch immer wieder, dann haben wir so alle unsere Probleme auch ausgetauscht und man ist nicht mehr alleine, um über ein Problem nachzudenken. Und immer wieder rumzirkuliert, wo es denn jetzt hingehen soll, denn ich hatte mittlerweile auch schon als Autorin nebenher gearbeitet. Ich habe mir quasi neben der Verbeamtung das wieder aufgebaut.
Was hast du da gemacht?
Ich habe für ein digitales Stadtmagazin geschrieben. Das war ganz toll. Und ich hatte auch einen, wie sich das gehört, natürlich einen kleinen eigenen Blog aufgebaut und hatte dadurch wieder angefangen zu schreiben. Und
über was hast du da geschrieben?
Ich habe damals vor allem über Reisen und auch ein Teil Zwischenmenschliches und Essen geschrieben. Weil bei digitalen Stadtmagazinen ist Essen ganz hoch im Kurs. Also das wollen die Leute lesen. Und genau, das heißt, ich hatte das schon angefangen, aber das war natürlich eigentlich ein zusätzlicher Druck zu einer normalen Vollzeitstelle, das auch noch dazu zu machen. Und ich erinnere mich noch sehr genau in diesem Chat irgendwann, es gibt ja häufig so ein i-Tüpfelchen, das das fast zum Überlaufen bringt. Und eine Freundin schrieb dann eben, vielleicht gibt es eine Lösung, aber es ist nicht die leichte. Weil ich habe immer noch versucht zu gucken, okay, was ist, wenn ich in der Behörde in Teilzeit bleibe oder wenn ich vielleicht doch eher eine Pressestelle nehme. Vielleicht ist das ja dann erfüllend, so dieser Mittelweg aus Verbeamtung und dem Kreativen. Und aber diese Worte sind dann zu mir durchgegangen und ich dachte, ja, es gibt eine Lösung. Ich kann da einfach aufhören. Und monatelang habe ich mir immer gesagt, das geht nicht. Und dann habe ich auf einmal gedacht, aber was soll denn passieren? Also ich werde ja nicht verhungern. Man muss dazu sagen, man hat, wenn man aus dem Beamtenstatus tritt, keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Also ich hatte nicht dieses Notfallpolster von einem Jahr, um irgendwas aufzubauen. Aber ich glaube, am nächsten Tag bin ich in das Amt gefahren und dann habe ich den Urlaubsantrag, also für die dauerhafte Beurlaubung ausgefüllt. Normalerweise muss man allein für einen einfachen Urlaubsantrag schon mehrere Seiten ausfüllen. Diese dauerhafte Beurlaubung, ich glaube, auf maximal 12 Jahre kann man das in Hamburg strecken, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist eine Seite. Und dann habe ich die ausgefüllt und dann meinen Namen drunter gesetzt. Dann habe ich das genommen und bin zu meinem Chef ins Büro gegangen. Der wollte sowieso mit mir sprechen. Da ging es um eine Teilzeitgenehmigung, der sie nicht nachkommen wollten, obwohl ja ganz eindeutig auch vom Psychotherapeuten das Schreiben vorlag, dass das dringend anzuraten wäre. Ja. Und dann bin ich da rein und dann meinte er, ja, ach, wegen der Teilzeit, das ist ganz schwierig. Habe ich gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem. Hier ist mein Antrag auf Beurlaubung. Ich möchte die Behörde verlassen. Der ist wirklich vom Glauben abgefallen. Ja. Also er sah irgendwas zwischen Schlaganfall, Herzinfarkt und
oh Gott.
Also es war so Und er hat dann auch wirklich noch versucht, mir das auszureden und mir zu erklären, aber sie sind doch hier wer. Mhm. Habe ich aber damals gesagt, ja, aber wenn ich diese vier Wände hier verlasse, dann interessiert das niemanden. Mhm. Das ist doch nicht relevant für mein Leben. Dann habe ich noch so die letzten Wochen dort zu Ende gebracht und dann habe ich die Behörde am 31. Mai 2017 ganz und gar verlassen. Und ich hatte dann eine freie Teilzeitstelle als Redakteurin bei dem digitalen Stadtmagazin. Das hat, glaube ich, zumindest die Miete und vielleicht einen Einkauf gedeckt oder so. Aber es war etwas. Ich war nicht komplett ohne Job und ich war frei.
Und dann, was hast du dann, wie kam das dann, ging das dann weiter?
Als ich dann da so selbstständig war und nicht mehr in der Behörde war und mich auch so langsam von diesem Burnout erholte, war dann der Fokus, okay, aber ich muss jetzt halt auch schon Geld damit verdienen. Also ich hatte jetzt kein riesiges finanzielles Puffer und keinen riesigen finanziellen Puffer und hatte schon natürlich auch das Ziel, irgendwie muss das jetzt auch vorwärts gehen. Das ging auch dann tatsächlich ganz gut. Also ich hatte natürlich mit dem Stadtmagazin einfach auch eine gute Referenz und hatte das Glück, dass Auftraggeber auch auf mich zugekommen sind, als sie wussten, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich habe auch dann noch viel Akquise betrieben. Und so hat sich das ganz gut gerüttelt, dass ich würde sagen, nach so vier, fünf Monaten konnte ich davon leben.
Vom Schreiben. Mhm. War dir da eigentlich erstmal egal, für was du geschrieben hast?
Genau. Mhm. Erstmal alles nehmen, was kommt. Ja. Oh mein Gott, Menschen bezahlen mich dafür, dass ich etwas schreibe. Ja. Und genau, da es waren nicht alles Jobs, die ich toll fand, aber es waren zumindest genug Jobs, dass ich davon leben konnte. Und das war so das erste Ziel und das war ein ganz tolles Gefühl, dass ich wirklich wusste, wow, es geht. Also dieser Traum, von dem ich immer dachte, der wäre unerreichbar. Und ja, Menschen könnten den erreichen, aber ich nicht. Der ist zu erreichen und das ist möglich. Und dann ging es so in die Phase, okay, wo möchte ich eigentlich hingehen? Worüber möchte ich schreiben? Woran möchte ich mitwirken? Was möchte ich, dass Menschen lesen? Das kristallisiert sich ja auch nicht von heute auf morgen raus. Und ich wusste.
Wie kam das bei dir? Hast du da dich einfach damit auseinandergesetzt oder, keine Ahnung, irgendwelche Tests gemacht oder sowas? Oder wie kam das zu dir?
Also ich habe dann ziemlich schnell irgendwann auch gemerkt, okay, ich möchte halt nicht, ich möchte nicht nur über Essen und Reisen schreiben. Es ist so vergänglich, es ist so, das ist überhaupt nichts, was Menschen wirklich weiterbringt und inspiriert. Also ja, sie wissen dann, wo sie heute Abend mit ihren Freunden essen gehen können. Aber
das, nachhaltig nicht. Ne?
Genau, es ist nicht wirklich nachhaltig, ja. Und ich habe dann, ich glaube, nach einem Jahr das Stadtmagazin auch verlassen und habe gesagt, nee, ich möchte das nicht mehr. Und ja, und dann für mich stand das Thema Sensibilität schon immer sehr viel im Raum, weil ich ein sehr introvertierter, sensitiver Mensch bin, der für gewöhnlich, wenn er nicht gerade in Krisenzeiten steckt, sich selbst ganz gut wahrnimmt, aber auch anderen Menschen sehr empathisch begegnet. Und ich mag das auch, dass Musik mich zum Beispiel sehr stark berührt. Und ich mag einfach, dass ich eigentlich ständig von der Welt überwältigt bin. Und ich mag das alles und auch, dass ich viel Zeit für mich brauche natürlich dadurch, um das auch alles irgendwie sacken zu lassen. Und ich hatte mich im Rahmen der Therapie sehr viel mehr noch mit dem Thema Sensibilität, insbesondere mit der Hochsensibilität beschäftigt. Und ich war aber früher der Meinung, dass ich darüber nicht schreiben werde. Dass ich sowieso über das Burnout nicht öffentlich sprechen werde. Also ich habe mit Familie und Freunden, klar, aber nicht öffentlich, weil dann würde mich ja nie wieder jemand anstellen. Das empfinde ich immer als sehr witzig, wenn ich das heute erzähle, weil es heute mein Beruf ist, über genau diese Themen zu berichten. Ja, und dann habe ich damals doch irgendwie diesen Impuls gehabt, aber warum? Mach doch mal was dazu. Und habe dann so einen ganz kleinen Beitrag zum Thema Hochsensibilität gemacht. Und wie sich
Warst
meine Hochsensibilität...
Auf deinem Blog? Oder?
Nein, auf Instagram. Es war ein Social-Media-Beitrag, ein etwas längerer, aber wirklich nicht die Welt. Und für mich war es aber die Welt und ich habe 10-mal überlegt, ob ich das jetzt wirklich veröffentliche. Und
dann auf deinem Profil?
Ja, habe ich das veröffentlicht und dann habe ich das ganze Internet ausgemacht und dann habe ich es nach 20 Minuten wieder angemacht und habe gedacht, oh Gott, das ist bestimmt alles untergegangen und alles ist ganz schlimm und nie wieder wird dich jemand für voll nehmen und du wirst nie wieder bezahlte Jobs bekommen und Und es war gar nichts Schlimmes passiert, im Gegenteil. Also es war kein Shitstorm, es war so ein Lovestorm, der da rübergerollt ist. Und so viele Menschen, die das nachvollziehen konnten, die das ganz toll fanden, dass jemand auch mal darüber geschrieben hat. Und dann stand irgendwie kurz danach ein Interview an, in dem auch Hochsensibilität auf einmal das Thema war. Und so zog sich das durch und die Resonanz war so enorm. Weil ich nicht nur da saß und mein Leid geklagt habe, sondern ich habe auch viele positive Dinge erzählt. Und ich habe vor allem nicht nur über mich gesprochen, sondern ich habe eben versucht, Menschen mit in dieses Gefühl hineinzunehmen und ihnen dadurch Lösungsansätze zu bieten, die mir zum Beispiel geholfen haben. Und das war, glaube ich, der Unterschied. Also es war quasi kein Tagebuch, das ich geführt habe, sondern es war schon auch eine Möglichkeit zur Hilfe, wenn man sie dann wünscht, ohne dieses oberlehrerhafte, belehrende zu wählen. Und genau, das hat wahnsinnig doll Anklang gefunden. Und dann ging das alles irgendwie sehr schnell. Also
kannst du ganz kurz da mal noch schnell sagen, was Hochsensibilität genau bedeutet und wie man das vielleicht auch an sich selbst spüren, wahrnehmen kann? Weil ich glaube, viele Menschen, das hast du bestimmt auch so genauso erfahren, als du damit an die Öffentlichkeit gegangen bist, haben das, fühlen das, aber erkennen das entweder nicht als solches an oder wollen sich es auch gar nicht eingestehen. Oder auch, wenn sie dann Dinge fühlen, auch, sag ich mal, dass man vielleicht Ruhe braucht oder so, das macht man dann immer sehr, sehr klein und steht da einfach drüber und geht dann doch irgendwie nochmal über seine Grenzen hinaus.
Hochsensibilität bedeutet eigentlich, dass das Gehirn etwas anders funktioniert. Ich lasse den wissenschaftlichen Teil weg. Also das Gehirn funktioniert etwas anders. Dadurch sind die Sinnesschranken permanent offen. Und alles strömt ungefiltert herein. Das ist ganz toll, weil das Leben sehr bunt, sehr vielfältig, sehr laut, sehr interessant ist. Also es ist eine ganz tolle Welt, die man wahrnimmt. Und der Nachteil ist natürlich, man kann nichts ausblenden. Also wenn man zum Beispiel in der U-Bahn sitzt, hochsensible Menschen merken schon, okay, hier hat vorher jemand gesessen, der Platz ist noch warm. Okay, irgendjemand hat Knoblauch gegessen und die können auch die Gespräche ringsherum nicht ausblenden. Wenn man sich selber sehr laut Musik anmacht, dann geht das. Aber ansonsten ist es keine unhöfliche Neugierde, sondern es ist wirklich, es fehlt die Fähigkeit, das ausblenden zu können. Das Gehirn nimmt alles wahr. Und der Vorteil ist eben, man nimmt das alles wahr und man hat auch ein sehr gutes Erinnerungsvermögen, auch über viele Jahre hinweg. Hochsensible erinnern häufig, wie in Filmen. Also sie sehen wie so ein Film vor sich ablaufen, wenn sie sich an bestimmte Erlebnisse zurückerinnern wollen. Und es lässt natürlich sehr tiefe Emotionen zu, sowohl zu sich selbst als auch zu anderen Menschen. Das ist auch wieder ein sehr großer Vorteil. Aber der Nachteil ist eben, diese Abschottung, also Grenzen zu ziehen, fällt schwer. Diese Zeit für sich selbst sich einzugestehen, dass man mehr Zeit für sich selbst braucht, als es vielleicht der Durchschnitt braucht. Und dieses Unverständnis darüber, aber warum können alle jetzt den vierten Tag in Folge losziehen und ich möchte nicht mehr mitgehen oder ich kann nicht mehr mitgehen und sich dann auch diese geringere Belastbarkeit einzugestehen. Das heißt nicht, dass man nicht 40 Stunden arbeiten könnte, aber man muss schauen, okay, wie viele Tage die Woche kriege ich eingerichtet, dass ich auch einfach wirklich abends für mich sein kann, um dieser Belastbarkeit auch standzuhalten. Und deswegen hat das Vor- und Nachteile. Es ist nicht jetzt nur eine Superkraft, es hat auch Nachteile, wie einfach alle Dinge im Leben.
Wunderschön, dass du da so ein Medium und so ein Sprachrohr dadurch auch geworden bist irgendwie. Weil ich glaube, das ist ein Thema, egal ob man hochsensibel ist oder sensibel auf eine gewisse Weise. Viele Menschen haben ja Fähigkeiten, Wahrnehmungen und Gefühle und Dinge so an sich, die sie immer unterdrücken. Ganz, ganz leicht. Und wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, egal ob man zu 100.000% davon betroffen ist oder nicht. Mhm. Ne? Also betroffen auch in einem positiven Sinne, jetzt nicht in einer negativen Konnotation. Dann hat man ja auch viel mehr Tools an der Hand oder kann auch viel besser mit sich umgehen und sich Dinge eingestehen, als wenn man darüber gar nicht Bescheid weiß. So, ne? Wie war so da die Resonanz? Also du hast dann deinen Love Storm gekriegt und halt, das hat dich dahingehend ja auch bestätigt, weiterzumachen und das dann wirklich als Hauptberuf anzugehen, oder dieses Thema?
Ja, ich glaube, dass mir damals der Umfang dessen und meine eigene Absicht dahinter noch gar nicht so richtig bewusst war. Ich habe gemerkt, dass es mich in die Richtung zieht und dass ich das gern machen möchte und habe dann auch wirklich ganz resolut nur noch über Sensibilität bzw. zwischenmenschliche Beziehungen geschrieben und habe alles andere wirklich abgesagt, weil ich auch die Freiheit haben wollte, da tiefer reinzugehen, mir mehr Wissen anzueignen, aber mir das auch aufzubauen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass ich dann einfach natürlich sehr wenig Geld hatte. Wenn keine Jobs mehr da sind, dann hat man sehr viel Freiheit für Kreativität, aber eben auch sehr wenig Geld. Und ich habe das trotzdem weiter durchgezogen. Das war eine sehr harte Zeit, aber mich hat das angetrieben. Und früher war es meine größte Angst, dass Menschen merken, dass ich eben so ein sensibler Mensch bin und mich dann für schwach halten könnten. Und heute ist genau das mein größter Antrieb. Das ist so schön auch einfach, wie sich Dinge verändern können. Genau, und dadurch bin ich einfach immer tiefer in diese ganze Materie eingestiegen und habe dann den Podcast Proud to be Sensibelchen dazu gestartet, in dem es nur um Sensibilität geht. Und da ist mir dann auch wirklich klar geworden, wie viel Nachfrage nach diesem Thema da ist und wie wenig Informationen es dazu gibt, weil der Podcast dann irgendwie als Underdog eigentlich recht überraschend nach oben geschossen ist und auch geblieben ist und es wahnsinnig viele Menschen angezogen hat. Genau, so war dann der weitere Weg. Und mittlerweile ist es so, dass Proud to be Sensibelchen und Sensibilität als das Steckenpferd-Thema wirklich meine Firma geworden ist, weil ich über nichts anderes berichte und ich werde auch nicht müde. Und ich möchte damit auch nicht aufhören, weil wir leben im Spätkapitalismus und wir sind wirtschaftlich und gesellschaftlich und vor allem menschlich, jeder individuell für sich, auf Effizienz ausgerichtet. Das ist uns eingetrichtert. Die drei großen Werte der Nation sind Erfolg, Erfolg und Erfolg. Und wir zeigen alle gern, wenn wir Erfolg haben, sei das beruflich, eine Hochzeit, eine Reise, ein Baby, das zur Welt kommt, das zeigen wir alles. Aber Trennung, Schmerz, Leid, Einsamkeit zeigen wir nicht. Da ist Social Media nicht dabei, davon berichten wir nicht der Arbeitskollegin oder dem Arbeitskollegen. Und ich halte das nicht für gut, denn diese Sensibilität, die ja auch einfach in jedem von uns steckt, das muss ja nicht nur die Hochsensibilität sein, sondern einfach die Sensibilität mit sich selbst, diese Achtsamkeit, das Menschsein, diese Menschlichkeit, das ist auch das, was uns zu Menschen macht. Das geben wir auf, um noch effizienter zu sein, noch mehr Erfolg zu haben. Aber bin ich denn dann auch glücklicher? Das ist so diese Wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklich. In dieser Mentalität leben wir und laufen absolut dieser Möhre immer weiter hinterher und konzentrieren uns gar nicht mehr auf diesen Weg eigentlich zum Ziel und auf die Menschen, die uns...
auf den eigenen Weg, ne? Ja, also was ist denn der eigene Weg? Ist das der vorgegeben ist von allen und so, ja?
Und auch welche Menschen uns da einfach begleiten und schirmen uns lieber ab und dem möchte ich gern entgegentreten und setze mich deswegen ganz doll dafür ein, dass wir sensibel bleiben und dass wir Menschen sind, dass wir Fehler machen und das auch dürfen und dass das wahnsinnig toll ist und dass der Spätkapitalismus auch irgendwann dann sein Ende finden wird.
Je mehr man sich mit solchen Themen auch beschäftigt und das ja auch verinnerlicht und irgendwie nach außen gibt, desto mehr findet man ja dann auch immer mehr so seinen eigenen Weg. Du hast dich ja dann auch entschieden, aus Hamburg rauszugehen. Mhm. Die große Stadt mit 100.000 Eindrücken jeden Tag, ne, irgendwie hinter dir zu lassen. Und zumindest so, wie ich dich jetzt hier kennengelernt habe in Magdeburg, geht's dir wahnsinnig gut damit. Und du bist total glücklich, hier eher dein Ding ganz selbstbestimmt machen zu können. Ich finde es so schön, weil wir hatten uns ja so schon mal drüber unterhalten, dass das für uns beide ja hier sowas ist, wo man sich eher so ein bisschen findet, was total unterschätzt ist, aber was so einem ganz viel Raum gibt. Und ich finde das unglaublich schön. War das auch so ein ausschlaggebender Punkt, dann Hamburg zu verlassen? Weil du gemerkt hast, so mit diesem, das passt nicht mehr mit dem, was ich jetzt bin, zusammen?
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte Fahrrad fahren, ich möchte zu Fuß gehen können, ich möchte bekannte Gesichter sehen, immer wieder und nicht nur durch einen Zufall, sondern einfach, weil man so nah beieinander ist. Und dann, auch als ich das damals dann erzählt habe, so, ja, ich ziehe jetzt nach Magdeburg, war das so ein, was?
Ja, wohin? Ich kenne das so gut.
Aber ist das Magdeburg? Ist das Marburg? Nein, es ist nicht Marburg, danke.
Was willst du denn da?
Ja, genau.
Da gibt's doch nichts.
Und das war zum Beispiel so eine wichtige Entscheidung, aber auch in privaten Dingen. Ich habe mir zum Beispiel eine Auszeit auf Bali genommen. Ich weiß, dass da jeder hinreist, aber das ist mir egal. Ich wollte dahin, um mehr irgendwie bei mir anzukommen. Ich habe das dann einfach trotzdem gemacht. Und ich weiß zum Beispiel nicht, wann ich das letzte Mal bis morgens um 5 so richtig feiern war, weil es eigentlich gar nicht mehr ich bin. Und deswegen mache ich das auch einfach nicht, auch wenn alle anderen Menschen jetzt zu dieser super tollen Party gehen, zu der man gehen müsste. Mhm. Und das war ein Lernprozess, der war auch nicht immer einfach, aber mittlerweile empfinde ich das als sehr befreiend, wirklich das zu tun, was ich einfach machen möchte. Und wenn das lieber der Spaziergang mit dem Hund ist, dann mache ich eben genau das.
Was würdest du anderen Leuten gerne mitgeben?
Es ist schwierig, sich selber kennenzulernen und auf das eigene Bauchgefühl und die eigenen Wünsche zu hören, wenn man in dem immer gleichen Trott und Alltag steht. Dann fällt es schwer, da rauszutreten und zu sagen, nein, darauf habe ich keine Lust. Auszeiten nehmen, bei denen man das Gefühl hat, die ganze Welt läuft weiter und das kann ich doch jetzt nicht machen. Ich muss doch mitlaufen. Aber mir haben große Auszeiten in meinem Leben. Das war wie innehalten und Anlauf nehmen letzten Endes. Es hat mir viel, viel mehr gebracht und hat mir sehr geholfen, mich darauf zu fokussieren, wo will ich eigentlich hin? Wer möchte ich eigentlich sein? Wer bin ich? Was sind meine Ziele im Leben? Und wie lange will ich mich eigentlich noch damit beschäftigen, perfekt zu sein und Idealen hinterherzulaufen, die nicht meine sind?
Das war Hello Maria. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe so zumindest angefangen, mich mehr mit meiner Sensibilität auseinanderzusetzen, Grenzen zu ziehen. Und ich möchte und ich weiß, ich muss unbedingt wieder mehr auf mich achten. Genau deshalb geht Hello Yara übrigens in eine kleine Weihnachtspause. Und zwar über Weihnachten, die 2 Wochen, also Weihnachten und Neujahr. Danach gibt es dann wieder ganz normal jeden Montag Hello Yara. Und ich glaube, über die Weihnachtstage sollten wir sowieso alle so ein bisschen weniger Zeit mit Internet und Handy verbringen und ein bisschen mehr mit den Menschen, die wir so sehr mögen. Und deswegen gibt es nächste Woche noch einmal so einen kleinen, ganz, ganz persönlichen Jahresrückblick von mir. Und dann machen wir eine kleine Pause zusammen. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr Hello Maria teilt, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mir eure Meinung bei Instagram hinterlässt oder als Kommentar bei iTunes. So, und jetzt bis nächste Woche bei Hello Yara.